Los geht's. Wir hören Gottes Wort. Ein Bericht aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 9, 1 bis 9. Jesus rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen alle Kranken. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Es soll auch nicht einer zwei Hemden haben. Und wo ihr in ein Haus geht, da und von dort zieht weiter. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Es kam aber vor Herodes, den Landesfürsten, alles, was geschah, und er wurde unruhig, weil von einigen gesagt wurde, Johannes ist von den Toten auferweckt worden, von einigen aber, Elia ist erschienen, von anderen aber, einer von den alten Propheten ist auferstanden. Und Herodes sprach, Johannes, den habe ich enthauptet. Wer ist aber dieser, über den ich solches höre? Und er begehrte, ihn zu sehen. Das ist ein Bericht davon, wie alles begann. Mit Jesus, mit seiner weltweiten Bewegung. Später wuchs daraus die christliche Gemeinde. König Herodes, der wollte damals gern Jesus sehen, ihn mal kennenlernen, ihn erleben, sich mit eigenen Augen davon überzeugen, was dieser Rabbi sagt, was dieser Rabbi tut. Denn im ganzen Land sprach man schon davon, von Jesus, von diesem Lehrer, von seinen Jüngern, die er um sich versammelt hatte. Wer war er, dass sich nicht nur seine engsten Schüler, sondern auch so viele andere Menschen für ihn interessierten? Keine Frage, ich hätte Jesus damals auch gern live gesehen und gehört. Ihr auch? Ich stelle mir so die Begeisterung der Leute damals vor, wie sie gebannt zuhörten, wenn Jesus vom Reich Gottes sprach. Und wie sie ihren Augen kaum trauten, wenn Jesus Wunder tat. Und im Kapitel vorher, da wird berichtet von Lukas so einige Dinge. Ich stelle mir die Jünger vor, wie aufgeregt sie waren. Und wieder einer sagt, Mann, das war vielleicht eine Sache, als wir da letztens fast im Sturm auf dem See gekentert wären und ertrunken wären, wenn Jesus nicht im letzten Moment ein Machtwort gesprochen hätte. Und war das unheimlich? In dem Moment hört der Sturm auf und die Wellen legen sich. Was ist das für ein Mann, der Macht hat über die Naturgewalten? So hat vielleicht Matthäus erzählt. Und Andreas sagt, ja, das war echt gewaltig. Aber noch beeindruckender fand ich, wie er diesem unheimlichen Typ da auf dem Friedhof begegnet ist. Keine Spur von Angst. Obwohl der Kerl doch so böse war, so aggressiv war. Jesus spricht ein Machtwort. Und all die bösen Mächte müssen weichen. Und Jakobus mischt sich ein und sagt, kein Wunder, dass sich das ganze Volk um unseren Meister drängt. Wie diese Frau, die schon so lange krank war. Da schleicht sie sich so heimlich heran, um Jesus nur so am Gewand zu berühren. Und sie wird gesund. Und Jesus verspricht ihr im Herzen, obwohl sie eigentlich gar nichts unter den Leuten zu suchen hatte mit ihrer Krankheit. Aber das Stärkste war dann doch die Sache mit dem Mädchen, das schon gestorben war, als Jesus endlich ans Krankenbett kam, meint Petrus. Stellt euch vor, die war eindeutig tot, tot mit T. Ich habe sie gesehen. Und Jesus, der sagt den Eltern, sie schläft nur. Er nimmt sie an der Hand und sagt, Kind, steh auf. Und das Kind steht auf und lebt, kaum zu fassen. Er hat wirklich alle Macht über die Natur, über die Dämonen, über die Krankheit, ja, selbst über den Tod. So begeistert werden die Jünger von Jesus damals wohl gewesen sein. Sie haben ihn erlebt, sie haben seine geistliche Kraft und Vollmacht, seine Worte und Taten erlebt. Und jetzt kommt der Moment, wo Jesus seine engsten 12 Vertrauten wieder mal versammelt und ihnen eröffnet, so, jetzt ist es soweit. Alle Menschen müssen von mir erfahren und von meinem Vater im Himmel. Mit mir beginnt Gottes Herrschaft hier auf dieser Erde. Ich will Menschen retten. Ich will sie mit Gott versöhnen, die Beziehung wiederherstellen. Sie sollen Kinder Gottes werden. Ich will tun, wovon schon die Propheten gesprochen haben. Ich will retten, ich will befreien, ich will trösten, zurechtbringen, heilen, versöhnen. Und ihr, meine Jünger, ihr sollt das überall weitererzählen. Ich schenke euch die Gaben, ich schenke euch die Voraussetzungen dazu. Durch meine Kraft werdet auch ihr vollmächtig reden und handeln können. Menschen sollen frei werden von Sünde und Schuld. Sie sollen frei werden von bösen Mächten. Ihr werdet sogar Kranke heilen können durch meine Kraft und in meinem Namen. Aber dazu müsst ihr gehen. Los geht's. Ich sende euch in die umliegenden Häuser, in die umliegenden Dörfer. Das ist jetzt euer Auftrag, das ist eure Mission. Und das war neu für die Jünger. Das erste Mal ohne Jesus an der Seite unterwegs, aber mit seinen Worten, mit seiner Kraft, mit seinen klaren Anweisungen, ob das klappen würde, ob ihre Ausrüstung reichen würde, ob die fremden Menschen auf sie hören würden, ob sie satt zu essen hätten, ein Bett zum Schlafen. Verständliche Fragen, denn die Packliste Jesu scheint recht ernüchternd. Was hatten die Jünger damals oder die Jünger, die mit ihren Rabbis unterwegs waren? Die hatten mindestens so einen Stab, der war nicht dazu da, dass man sich da drauf stützt, weil man schon so klappig ist und nicht so mehr so ganz so mobil, sondern der war dazu da, um irgendwelchen wilden Tieren einen drüber zu geben, zur Verteidigung. Jesus sagt, nix da, Stab braucht ihr nicht. Was hatten die noch? Wenigstens so ein bisschen so eine Tasche. Kleine Tasche, wo man das Nötigste, vielleicht so ein bisschen Unterwäsche oder so, mitnehmen könnte. Zweites Hemd. Nix. Kommt nicht in Frage. Tasche. Ach so. Wenigstens ein Notgroschen. Brauchen wir ja keine. Nix, sagt Jesus. Auch den nicht. Kein zweites Hemd? Hä? Und selbst die Strategie, die schien recht schlicht. Anklopfen, klingeln, bei Aufnahme und Interesse des Gastgebers bleiben, von Jesus erzählen. Helfen, heilen, solange es nötig ist und solange es möglich ist. Bei Ablehnung weiterziehen zum nächsten Haus. Und wo nötig ein Feedback geben, dass man unerwünscht war. Und ich dachte so, ja, ich wurde so an manches Neue und Herausfordernde in meinem Leben mit Jesus erinnert. Die erste Andacht als Teenager. Die erste allein verantwortete Jugendstunde. Die ersten zaghaften persönlichen Bekenntnisse zu Jesus vor Fremden. Die Berufung in den hauptamtlichen Dienst. Ach du Schreck. Die erste Predigt. Bis hin zum Vertrauensschritt, mich samt Familie mit OMF in ein anderes Land aussenden zu lassen. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie wir 1990 mit unseren beiden kleinen Mädchen mit vollbepacktem Opel Kadett auf dem Weg nach England zum Sprachstudium fuhren. Und unterwegs, selbst in England, haben wir noch angerufen. Es war immer noch nicht klar, wo wir die nächsten Monate wohnen sollten. Wir waren schon in England und waren noch unterwegs. Oder wie wir dann 2 Jahre später, manche erinnern sich noch hier, mit unseren paar Koffern nach der Verabschiedung hier, mit unseren paar Koffern in Frankfurt am Flughafen von Familie und Gemeinde nach Singapur verabschiedet wurden. Und auch da war längst nicht alles geklärt. Und es kam manches so ganz anders. Und jetzt, lieber Eili, lieber Lars, geht's euch ähnlich. Endlich geht's los für euch. Ja, noch nicht so ganz. Trotzdem wieder mal anders als geplant. Das kostet Nerven. Es kostet Geduld. Es kostet Glauben, was heißt Vertrauen. Ist das so? Nein. Jetzt so im Rückblick sage ich, es kostet nicht, es schafft neue Erfahrungen mit Jesus. Es schafft Vertrauen. So haben wir es damals schon erfahren. Das wünsche ich euch ebenso von Herzen. Und jedes Mal hatte ich allein oder später wir als Familie mehr im Gepäck als die Jünger damals. Mehr Sicherheiten, mehr Geld, mehr Kleidung. Aber das spielt bis heute tatsächlich nicht die entscheidende Rolle, wie viel ich im Gepäck habe. Die wirklich entscheidende Ausrüstung war und ist bis heute dieselbe. In der Bibelstunde haben wir diese Woche darüber nachgedacht, was braucht man, um König zu werden? Saul, was für eine Ausbildung braucht man da? Er war der erste König in Israel. Der wurde einfach berufen, gesalbt und schwupps. Und war vorher, hat er die Esel seines Vaters gehütet. Bei David lernen wir das nachher ähnlich kennen. Was braucht man? Die entscheidende Ausrüstung war und ist bis heute dieselbe. Gehen in der Kraft und Vollmacht Jesu. Beauftragt zum Reden und zum Handeln. Begeistert, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Klar, vermutlich geht es uns ja allen ähnlich. Sammlung oder Versammlung macht uns oft Spaß. Mit anderen gleichgesinnten Christen so zusammen in einen fröhlichen Gottesdienst zu feiern, im Hauskreis oder im Bug über der Bibel austauschen, in der Woche des gemeinsamen Lebens oder beim Kirchenkaffee so Alltag erleben, austauschen über den Alltag. Und das alles mit Jesus in der Mitte. Wow, das ist doch angenehm, oder? Aber wozu nochmal hatte Jesus die Jünger damals zu sich versammelt? Genau, um sie zu stärken, mit dem Nötigsten auszurüsten und um sie dann zu senden. Ja, als Gemeinschaftsbewegung haben wir das ja so auch mit drin in unserem Programm. Sammlung, schön, und Sendung. Sammlung und Sendung. Das ist bis heute Jesu Absicht mit seinen Schülern. Ihr, behaupte ich, und ich. Wir dürfen seine Botschafter sein in göttlichem Auftrag. Den geistlichen Boden vorbereiten, dass Gottes Wort aufgenommen wird und dass es das ausrichtet, wozu Gott es bestimmt hat. Denn es soll von geistlicher Rettung sprechen, es soll Hilfe bringen. Es wird Menschen zu einer Entscheidung tatsächlich herausfordern. Es wird zur Umkehr und zu einem Leben mit Jesus aufrufen. Klar, dieses Wort kann auch mahnen. Und das kann auch schlimmstenfalls Menschen verärgern, verstocken. Es wird bei etlichen Widerstand provozieren, es wird Spott hervorrufen. Und gerade darum sollen wir uns als Freunde und Botschafter von Jesus durch diese Worte Gottes ermutigen lassen. Ich entdecke folgende 7 Punkte hier. Das erste: Als Christ geht ihr im Auftrag von Jesus, eurem Arzt, an Leib und Seele. Und das bewahrt euch sowohl vor Pessimismus als auch vor Hochmut und bewahrt vor falschen eigenen Anstrengungen. Das Zweite, ihr werdet in jedem Fall von Gottes Macht und Herrschaft sprechen, ja, und das wird auch euer Tun beeinflussen, denn zur Evangelisation gehört auch die Diakonie, das liebevolle Handeln. Das Dritte, ihr braucht euch nicht zurückzuversichern und sollt es auch gar nicht, sondern ihr dürft das Nötige, und dazu gehört auch die finanzielle Versorgung, von eurem himmlischen Auftraggeber erbitten. Ich sage jetzt mal dazu, und wir als Freunde und Gemeinde werden damit hineingenommen. Und das Vierte, ihr braucht nichts mitzubringen. An eigenen Verdiensten, Talenten, Erfahrungen. Obwohl wir längst wissen, wie viel Gott euch davon schon geschenkt hat. Ihr seid auch nicht unterwegs, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Ihr seid keine christlichen Hausierer, die ihre Ware vor anderen anpreisen. Ihr seid Gottes Mitarbeiter und Gesandte, die für ihre Arbeit einen festen Stützpunkt brauchen, einen Rückhalt brauchen. Und das ist die Ortsgemeinde, die euch stärkt, die euch unterstützt und die, so wie heute, euch sendet. Und das Sechste, wir müssen auch mit Widerstand und Ablehnung rechnen. Das erlaubt uns aber nicht, das Wichtigste zu verschweigen. Und schließlich das Siebte, wir dürfen sicher sein, nochmal in Jesu Vollmacht zu sprechen und zu handeln. Oh, da hinten habe ich schon die anderen gesehen, deswegen. Hat mich schon irritiert. Okay, da haben wir sie alle sieben. Weil das so ist, darum soll uns nichts und auch euch und niemand anderen von diesem großen Auftrag abschrecken. Manchmal werden wir überrascht sein, wie schnell Jesus Menschen und Umstände verändern kann. Der Christoph hat uns vorletzte Woche dazu was Großartiges in der Gebetsgruppe gepostet und ich hoffe, er wird diese sensationelle Geschichte demnächst mal euch allen von hier vorne erzählen, aber dazu ist jetzt nicht der Raum, später. Manchmal geht das schneller, als man denkt, aber manchmal dauert es auch, bis Veränderungen sichtbar werden. Und in Asien kann es auch länger dauern, je nachdem, in welcher Kultur man unterwegs ist. In den letzten Tagen las ich folgenden Bericht von OMF in Taiwan, ganz frisch geschickt, gedruckt. In Taiwan, Taipei, durften wir auch mal besuchen. Da ist der 101, war lange Zeit das größte Gebäude. Ich las folgenden Bericht. Da schreibt jemand: im pulsierenden Rotlichtviertel von Taipei führt Herr Lai eine kleine Apotheke. Vor dem Eingang, wie Schatten unter dem flackernden Licht, stehen junge, leicht bekleidete Frauen aus Vietnam und Thailand. Ihre Blicke erzählen Geschichten ohne Worte. Beim Straßeneinsatz kommt Peter, ein OMF-Mitarbeiter, mit Herrn Lai ins Gespräch. Freundlich fragt er ihn: darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Das ist sehr nett von Ihnen, antwortet der, sehr gerne. Und Peter sagt: Sie scheinen ja so ein wichtiger Ankerpunkt für diese Gemeinschaft hier zu sein, nicht wahr? Und da nickt der Apotheker. Und Peter sagt, merkt aber so an den Reaktionen, der Mann mittleren Alters, der ist zwar sehr höflich, aber er möchte keinen tieferen Kontakt. Wenn es um sein Privatleben geht, sind seine Lippen versiegelt. Es vergeht so einige Zeit, doch eines Tages steht Herr Lai vor seiner Apotheke. Es scheint, als habe er auf Peter gewartet. Er reicht ihm so eine zerknitterte Visitenkarte, wie das so üblich ist in Asien. Falls Sie mal mehr Zeit haben, können wir eine weitere Tasse Tee trinken oder uns auch länger unterhalten. Wieder vergeht einige Zeit. Aber diese freundschaftliche Beziehung der beiden Männer wächst. Peter erfährt nach und nach immer mehr aus dem Leben dieses Mannes. Herr Lai ist geschieden. Sein Sohn studiert in den USA, hat aber jeden Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Peter sucht die richtigen Worte, um von Jesus zu reden, der auch in hoffnungslosen Situationen einen Weg hat. Und eines Tages ergreift Herr Lai das Wort und er sagt mit einem Blick, der mehr sagt als 1000 Worte, bricht es so aus ihm heraus: Ich wünsche mir, dass mein Sohn den Weg zu Jesus findet. Die Bibel, sie ist ein Buch voller Weisheit im Gegensatz zu den buddhistischen Schriften, die schwer zu verstehen sind. Das ist aber ein unerwarteter Wunsch, erwidert Peter. Warum denken Sie so? Dann sagt er, die Worte Buddhas, die werden oft nur so nachgeplappert, ohne das Herz zu berühren oder etwas zu verändern. Aber Jesus, Da haben wir das Zitat. Er lehrte uns, Liebe zu geben, Hass abzulegen, dankbar zu sein und unsere Familien und die Welt zu lieben. Das ist es, was ich mir für meinen Sohn wünsche. Mehr als alles Wissen und allen Reichtum der Welt. Schon erstaunlich, dass ein Buddhist das so ausspricht. Herr Lai, einst ein stummer Beobachter, öffnet sein Herz für den Glauben und für neue Hoffnung. Gottes Liebe bahnt sich einen Weg in sein Leben. Und wir sind eingeladen, mit dafür zu beten, dass der Wunsch dieses Vaters in Erfüllung geht, auch wenn es Zeit braucht. Und dass viele Gebete von Mitarbeitern in Ostasien in Erfüllung gehen und der Menschen, die sie treffen, mit denen sie versuchen, Kontakt zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen, zu vertiefen. Ob der Auftrag von Jesus für euch alle hierzulande nun in eurer Familie liegt, in eurer Nachbarschaft oder wie für Lars und Eili in Südostasien ist, das ist jetzt gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir uns von Jesus berufen und mit seinem Heiligen Geist und dessen Gaben beschenken lassen. Dann wird er euch und mich als Botschafter der besten Botschaft der Welt gebrauchen können. Lasst euch beschenken und überraschen, so wie die Jünger von Jesus damals beschenkt und überrascht wurden. Amen. Und ich lade uns ein, jetzt einen kleinen Moment einfach in der Stille zu beten, zu reflektieren, mit Jesus zu sprechen, wenn ihr möchtet. Danke, Jesus, du hörst, du siehst, du verstehst, du bist hier in unserer Mitte. Wir danken dir. Amen.